Morgen, dass es bei euch sein kann. Und das ist nicht so ein typischer erster Spruch in der Predigt, sondern es kommt wirklich, weil ich hier merke, das ist Gemeinde, wie ich mir vorstelle, ist lebendig. Ich habe so viel von euch erzählt. Das tut mir gut, das zu merken, wie ihr zusammenhaltet und wie ihr Gemeinde lebt. So stelle ich mir das vor, um zu sagen. Und deshalb fühle ich mich auch frei, jetzt ein bisschen von dem zu erzählen, was, was mich, naja, vor ein paar Jahren eigentlich schon, was ich entdeckt habe und was mein Leben ordentlich geprägt hat. Und was, glaube ich, auch so ein bisschen in das Thema passt, das wir heute Morgen besprochen haben. Also wir haben gemerkt, wir kennen dieses Gefühl, dass wir getrieben sind. Dass wir zwar Prioritäten setzen wollen, aber das geht irgendwie nicht, weil es so viel ist. Und weil wir in Situationen drin stecken, die einfach nicht den Freiraum lassen, Entscheidungen zu treffen. Und warum auch immer. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Und trotzdem wollen wir ja eigentlich selbstbestimmt leben. Wir wollen ja Prioritäten setzen. Wir wollen ja das tun, was dran ist und was wirklich wichtig ist. Aber wie geht das? Wie funktioniert das? Ich möchte mit euch ein bisschen so eine biblische Geschichte angucken, immer wieder mal zwischendurch, aus dem 1. Mose 37. Wenn ihr so mitverfolgen wollt, schlagt es ruhig auf. Und wir gucken nachher auch nochmal zu Jesus, aber das, diese biblische Geschichte ist für mich so der Hintergrund, mit dem ich dann auch das, die Erkenntnisse so ein bisschen reflektieren möchte. Da geht es um den Josef, einen jungen Mann. Und wenn ich so an Josef denke, als Teenie, dann wissen wir ja, der hatte eine Vision, ne? Der hatte einen Traum. Sogar einen von Gott geschenkten, richtig dicken, fetten Traum. Er ist der King in der Familie. Und er wusste, dass er was Besonderes ist. Und alle anderen wussten es auch. Die fanden es noch nicht so toll wie er. Ja, wenn er davon erzählt hat, wie denn auch Sonne und Mond, also Mama und Papa, sich irgendwann vor ihm verbeugen werden, da platzt sogar seinem Vater der Kragen, der ja eigentlich den Josef zu dem gemacht hat, der er ist, zum Lieblingssohn, ja, mit dem bunten Gewand, der auch äußerlich was Besonderes war. Und ich sage immer so, ja, mit 17, da hat man noch Träume, da kann man ein bisschen rumspinnen, aber sein Vater hätte es eigentlich besser wissen müssen, wenn man eins seiner Kinder so vorzieht, wie er das bei dem gemacht hat, dann kann auch nicht gut. Und so gab es also Zwietracht in der Familie, die anderen Brüder, die waren neidisch auf Josef. Und ihr kennt die Geschichte, ich reiße es nur ganz grob an. Das führt dazu, dass er in einem Loch landet, dass er umgebracht werden soll und dann nur durch den Zuspruch von seinem Bruder Judah doch nur verkauft wird als Sklave. Dann wahrscheinlich wochenlang hinter Kamelen hertrottet, mit Fesseln an den Händen und Füßen durch die Wüste reist, irgendwann in einem fern, fremden Land ankommt und plötzlich nicht mehr der Lieblingssohn ist. Sein Leben ist völlig am Kopf gestellt. Wir haben hier also die Geschichte von einem jungen Mann, der ganz oben ist in der Gesellschaft, richtig abstürzt und dann aber auch irgendwie es wieder schafft, an die Spitze zu kommen, im Hause des Potiphar, als Verwalter des ganzen Besitzes eines der mächtigsten Männer in Ägypten, wieder abstürzt und dann doch zum zweiten Mann im ganzen Land wird. Wenn ich jetzt an den Josef denke, wie er so hinter den Kamelen herläuft und in Ägypten ankommt, dann sehe ich da einen Mann, der jeden Grund für das Gefühl hat, fremdbestimmt zu leben. Der kann nicht entscheiden, wo er hingeht. Der kann nicht entscheiden, was er heute macht. Der macht das, was gesagt wird. Und wo ihn das Kamel hinzieht. Und dass er hinten angebunden ist. Und trotzdem, mich fasziniert die Geschichte, weil er an der Stelle nicht aufgegeben hat. Weil aus diesem Mann etwas geworden ist. Und ich möchte so nach und nach das ein bisschen mit euch entfalten. Erstmal ein bisschen von der Bibel weg. zu der Frage, wer oder was bestimmt uns eigentlich? Wer bestimmt mich? Und dazu gibt es in der Psychologie drei Theorien. Es gibt noch mehr, aber die drei will ich mal jetzt hier erzählen. Und zwar sagt die eine, unsere Großeltern sind schuld. Man könnte das auch genetischen Determinismus nennen. Ja? Also in uns wird schon durch unsere Gene, durch das, was wir physisch mitbekommen von unseren Vorfahren, etwas in uns hineingelegt. Ich kenne das aus meiner Familie, weil ich weiß, mein Opa war eine Naschkatze. Den Kuchen, den hätte er schon platt gemacht. Den großen Mann. Meine Mutter ist genauso. Und versteck ihn von mir.
Den Kleinen hast du gerade abgelehnt.
Also wir sind alle irgendwie so Süßigkeiten fixiert. Das passt. Das habe ich mitgekriegt von meinen Vorfahren. Ja? Die sind schuld. Die zweite Theorie sagt, meine Eltern sind schuld. Mhm. Man könnte das auch den psychischen Determinismus nennen. Also die Erziehung, das, was ich so erlebe in meinem Umfeld, das prägt mich. Beim Josef zum Beispiel, ich habe das ja schon mal kurz angesprochen, da gibt es so eine Familiengeschichte, die sich über mehrere Generationen zieht, nämlich dass man ein Kind den anderen vorzieht. Das ist ja nicht beim Josef nur so. Das war vorher schon so, eigentlich zwei Generationen vorher schon, also Esau und Jakob. Na, einer wird dem anderen vorgezogen. Dann, was kommt danach? Na, Ismael und Isaac. Ist das Isaac? Ja, Isaac, genau. Die zwei, da geht es ja schon los. Ne? Dann Esau und Jakob. Jetzt Josef vor den anderen Elfen. Und es geht noch weiter bei den Söhnen von Josef, Ephraim und Manasse, da wird auch der Zweitälteste, kriegt ein Erstgeburtsleben. Also die Väter in dieser Familie haben das einfach irgendwie intus. Warum auch immer. Ja. Nun kann man darüber streiten, hat Gott das so geführt und gewollt, oder ist das irgendwie eine Sache, die so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber sowas gibt es einfach. In meiner Familie ist es so, dass ich manchmal traurig bin, wenn ich so sehe, wie mein Neffe aufwächst. Mein Bruder hat keine Zeit für ihn, ist immer unterwegs, arbeitet. Und die Mom von dem Kleinen, ja, ist selbst arbeitslos, hat nicht viel Bildung genossen. Und so ist ihr das auch nicht wichtig. Und wenn der aus der Schule kommt, dann sitzt der halt vom Fernseher. Oder spielt mit irgendwelchen Sachen. Und schafft die erste Klasse nicht. Und schafft sie wieder nicht. Und ich sage mich, Mensch, das ist doch ein schlauer Kerl. Das merkt man, wenn man mit dem zusammen ist. Ja, der bräuchte ein bisschen Förderung. Da muss man sich mal um ihn kümmern und dann würde das laufen. Aber da ist ein kleiner Mensch, der es nicht besser weiß und der wird geprägt durch seine Familie. Die Eltern sind schuld, hat er ja gesagt. Und dann gibt es die dritte Theorie, die sagt, dass der Chef oder der Partner oder die Politik oder die Wirtschaftslage einfach alles so um mich herum schuld ist. Der Umweltdeterminismus, die Situation, irgendwas, irgendjemand hat Schuld. Meine drei von diesen Theorien beruhen auf der Reizreaktionstheorie von Pavlov. Die kennt ihr wahrscheinlich. Ja, also sabbernde Hunde, wenn das Glöckchen klingt, weil sie denken, jetzt gibt es was zu futtern. Und weil das immer so war, dass das Glöckchen mit dem Futter kam, haben die Hunde sich das antrainiert und wissen, wenn die Glocke klingt, kann ich Speichel produzieren, den brauche ich jetzt. Und wenn man das Futter weglässt und nur die Glocke schlägt nach einer Weile, kommt der Speichel trotzdem, weil sie so trainiert sind. Sie reagieren auf einen Reiz, ohne darüber nachzudenken, macht das jetzt Sinn oder nicht. Wenn kein Futter da ist, macht es normalerweise keinen Sinn, aber es passiert trotzdem. Das heißt, wenn wir uns in diesen Theorien sehen, dann leben wir mit der Vorstellung, dass wir selber einfach auch nur reagieren können auf das, was auf uns einströmt. Man merkt es auch an unserer Sprache. reaktive Menschen befreien sich durch die Art und Weise, wie sie sprechen, von Verantwortung. Ich höre auf den Satz, so bin ich einfach. Ich kann nicht anders. Kann man nicht machen. Oder, du machst mich so wütend. Ich bin nicht verantwortlich. Du bist derjenige, der hier für die schlechte Stimmung sorgt. Oder, das kann ich nicht machen, kann dir leider nicht helfen, ich habe einfach keine Zeit dafür. Liegt außerhalb meiner Kontrolle. Ja Mensch, mein Tag ist voll. Tut mir leid, ich würde dir ja gerne helfen, aber geht nicht. Wenn meine Frau nur etwas geduldiger wäre, also die Umstände oder andere Menschen, die zwingen mich, so zu sein, wie ich bin, das zu tun, was ich tue. Ich selber bin nicht frei, meine Handlungen zu bestimmen. Die Folgen von so einer Sprache und von so einer Einstellung ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Wir werden immer wieder unsere Annahmen auch bestätigt finden. Wir sind fremdbestimmt. Ja, das ist doch so. Guck dir doch einfach mal deinen Tag an. Guck dir meinen Tag an. Da ist so viel, es geht gar nicht anders. Ich muss dadurch irgendwie. Und so produzieren wir immer wieder die Beweise, die auch unsere Vorstellung stützen. Ich fühle mich immer mehr als Opfer, ohne Kontrolle über das Leben und mein Schicksal. Und die Schuld, das haben wir festgestellt, liegt eben in den Situationen, nicht bei Kräften, außerhalb meines Wirkungsbereiches, meines Einflussbereiches. Ich erinnere mich so an eine Sache, die ich am Anfang meiner Dienstzeit ziemlich oft empfunden habe, als so eine Spannung, wo ich einfach nichts machen kann. Ich bin Jugendprediger, das heißt, am Samstagnachmittag bin ich in der Jugendstunde. Gehört sich so, sind die Umstände, das ist meine Pflicht. Aber gleichzeitig wusste ich, dass meine Frau mit einem nur ein paar Jahre älteren, auch Jugendlichen, irgendwo anders abhängt. Und da wäre ich gern gewesen. Aber, hey, geht nicht. Und was dann passiert ist, dass man in sich so eine Spannung aufbaut. Ja? Ich mochte die Jugendlichen, mit denen ich zusammen war, natürlich, die waren mir genauso wichtig. Aber gleichzeitig war ich mit meinem Herzen woanders und habe gedacht, ich kann ja eh nichts dran ändern. Und das macht einen krank. Ich habe das Gefühl, ich verpasse das Leben. Kann ich mal das nicht genießen, was vor meiner Nase ist? Innerlich eine schöne Zeit mit denen haben können, mit denen ich das zusammen war. Und es entsteht so dieses Gefühl, ich werde gelebt. Ich habe es gar nicht in der Hand. Ein kleines Schiffchen auf einem eisernen Strom des Lebens, das so dahin gleitet und den Gewalten ausfüllt. Dann gibt es ja zum Glück noch einen anderen Ansatz. Einen anderen Ansatz, als nur zu reagieren. Formuliert hat den zuerst Viktor Frankl. Selber ein Psychologe, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, ein Wiener und ein Jude. 1942 wird er und seine Familie interniert und seine Eltern, seine Brüder, auch seine Frau starben im KZ. Nur eine seiner Schwestern hat überlebt. Er selber ist dort in der Situation, wo er gefoltert wird, wo er erniedrigt wird. Wo er, wie dieser Josef, in Situationen steckt, wo man mit Fug und Recht sagen kann, der wird gelebt oder eigentlich getötet, kaputt gemacht. Eines Tages sitzt er nackt und allein in einem kleinen Raum und in diesem Moment, beschreibt er später, fing er an, das zu entdecken, was er die letzte Freiheit nennt. Und zwar sagt er, ich konnte in meinem Inneren selbst entscheiden, wie sich meine Situation, in der ich mich befinde, diese brutale, grausame Situation, wie die sich auf mich auswirkt. Das kann ich selbst entscheiden. Offensichtlich hat er nicht viel Freiraum gehabt. Und trotzdem sagt er, das ist so ein Satz, der für mich hier heute Schwerpunkt will, dass zwischen den Reizen, die auf mich einströmen, also den Umständen, der Situation, in der ich bin und in der ich drinstecke,
und meiner Reaktion darauf immer eine Freiheit liegt, mich zu entscheiden, wie ich reagieren will. Zwischen den Reizen, die auf mich einströmen, und meiner Reaktion darauf gibt es eine Freiheit. Und die kann ich nutzen. Er hat es so gemacht, dass er seine Erinnerung und seine Vorstellungskraft genutzt hat. Er sitzt da nackt in einem dunklen Raum, es ist kalt und er träumt einfach. Er projiziert sich ein Stück weit in die Vergangenheit, in eine andere Umgebung hinein, auf eine grüne Wiese. Mal beschreibt es, dass er sich im Hörsaal gesehen hat, und zwar in der Zukunft, wie er den Studenten das erzählt, was er entdeckt hat von dieser inneren Freiheit, wie er unterrichtet, wie er Menschen fördert. Und so entwickelt er im Laufe der Zeit eine Reihe von Übungen, mentale, emotionale, auch moralische. Also er arbeitet mit seinem Kopf, mehr hat er ja nicht, ja? Mit dem, was er hat, mit seiner Erinnerung, mit seiner Vorstellungskraft. Und kommt dann an den Punkt, wo er sagt, eigentlich bin ich freier als die Typen, die da draußen mit der Knarre stehen und mich bewachen. Ich bin freier als meine Aufseher. So fühle ich mich zumindest, so empfinde ich. Zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. Das ist die Kernaussage, die er da entdeckt hat. Und so ist er dann der Gründer der Logotherapie geworden. Sinntherapie heißt das. Seine Annahme ist, dass der Mensch existenziell auf Sinn hin ausgerichtet ist. Und wenn eben der Sinn fehlt, dann kommt es zu psychischen Erkrankungen. Das ist so vielleicht kleiner Nebensatz im Unterbau. Aber dieses Prinzip von ich habe die Freiheit zu entscheiden, wie Umstände auf mich wirken, das wendet auch Jesus an. Ich habe immer tierische Probleme gehabt mit den Versen aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auf die linke. Letzte Woche habt ihr da jemanden getroffen, kein gläubiger Mensch, der gesagt hat, mit der Bibel habe ich meine Probleme, da steht sowas drin, ich muss die andere Backe hinhalten. Ich versuche doch gerade zu lernen, auch mal für mich einzustehen. Was meint Jesus damit, wenn er sowas sagt? Dass die Christen alle Weicheier sein sollen? Verprügeln und verkloppen lassen? Ich glaube, dass er hier eigentlich Jesus den Menschen, die in einer Situation stecken, den Juden, die vielleicht nicht ganz so krass ist wie die von Viktor Frankl, aber doch eingeschränkt, zeigt, wie sie ihre innere Freiheit finden können. Wir sind ein unterdrücktes Volk. Da sind die Römer als Besatzungsmacht. Und wenn dir einer mit der Hand einer auf die rechte Wange schlägt, dann macht er das mit der Rückhand. Und das ist auch eine Aussage. Das heißt nicht, du bist Dreck. Du bist nichts wert. Deshalb kann ich das. Und wenn du ihm dann die andere Seite hinhältst, dann muss er auch die andere Seite seiner Hand nehmen, wenn er recht hat. Und dann heißt das, wir sind zwar auf einer Ebene, aber wir haben Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist doch was ganz anderes als ich bin Dreck. Und wenn er sagt hier, wenn dich einer bittet, trag ihm sein Gepäck eine Meile, dann sag ihm, ich mache zwei. Dann hat das den Hintergrund, dass das Gesetz war. Die Römer durften, die römische Besatzungsmacht durfte Juden anhalten und jeder Soldat konnte den Juden seinen Tornister aufladen, seine was weiß ich, was er da gerade zu schleppen hat. Und der Jude, egal was er gerade vorhatte, musste dem Römer das Zeug eine Meile tragen. Das war Gesetz. Man könnte euch ja mal in die Situation hineinversetzen, wie das so ist. Ihr seid gerade auf dem Weg zum Gottesdienst. Dann kommt der Römer vorbei oder der Amerikaner, wie man es besetzt hat, oder wer auch immer, keine Ahnung. Und sagt, jetzt trag mal mein Zeug einen Kilometer in die andere Richtung. Wie fühlt man sich dann? Ja, benutzt. Ja, gelebt. Wir sind nicht auf einer Ebene, sag das. Du bist mein Sklave, auch wenn es nur ein Kilometer ist. Und wenn du dann am Ende dieses Kilometers sagst, ach komm, ich habe Zeit, eigentlich hatte ich was vor, aber Mensch, wenn ich schon dabei bin, ich schwitze schon, du bist noch schön frisch, du hast bestimmt was Wichtiges vor, ich trage noch einen Kilometer. Dann ist das doch eine Aussage. Dann sagt das, du hast zwar das Recht, mich zu zwingen, einen Kilometer zu tragen, aber ich habe die freie Entscheidung und bin ein eigener selbst ein eigenes selbstbestimmtes Wesen und ich die anderen Roboter. Das hat eine ganz andere Wirkung, nicht nur auf den, der das macht, das ist zweitrangig für mich in dem Moment, sondern also auf den, der mich zwingt, sondern es hat eine andere Wirkung auf mich. Es lässt mich bedeutsam bleiben. Wichtig. Person. Eleanor Roosevelt, Frau von Franklin D. Roosevelt, Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin, weiß man vielleicht nicht, wenn man so einen berühmten Mann hatte, die hat mal gesagt, niemand kann einem ohne die eigene Zustimmung wehtun. Ein provozierender Satz. Niemand kann einem ohne die eigene Zustimmung wehtun. Dann denke ich an den Josef. Mittlerweile war er ja, da vom Gartensklaven in das Haus des Putifars gekommen. Wie hat er das eigentlich geschafft? Ich meine, mit welcher Einstellung muss man da ran? Wenn ich morgens aufstehe, da als Sklave, ja, gerade, was weiß ich, hunderte Kilometer gelaufen und dann stehe ich da in der Sonne und soll im Garten Unkraut zupfen oder hacken oder sonst irgendwas, dann würde ich doch wahrscheinlich von so wie ich mich kenne, anfangen zu sagen, hey Leute, alles ein Versehen, Missverständnis. Schickt mal einen Boten zu meinem Vater, der kauft mich frei. Ihr kriegt den dreifachen, vierfachen Preis für das, was ihr für mich getan habt. Daraus, ihr könnt ein Geschäft machen. Schickt jemanden los. Das ist, so funktioniert es nicht. Ja. Hätte man ja machen können. Aber dann, wie hätten die Leute dann auf Jesus reagiert? Alter, jammer lassen. Ne? Scheinbar hat Jesus in dieser Situation, in der er Sklave war, anders reagiert, als er, ja weiß nicht, gewöhnt war, aber zumindest war er aktiv. Er hat gesagt, ja, jetzt bin ich Sklave. Jetzt will ich diese Arbeit, die ich hier mache, so gut wie möglich machen. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verantwortung bekommen hat. Dass man ihm vertraut hat. Aber mehr als ja, allen anderen, die da waren. Mehr als den freien Ägypter. Okay, und dann kommt diese Situation, wo die Frau von Potiphar kommt und denkt, Mensch, was für ein schnuckeliger Typ. Und der Putifar ist weit weg. Und der Josef weiß genau, ich soll mich hier ums Haus kümmern und die Frau gehört doch zum Haus, war ja so üblich, dass die Frau dem Mann gehört. Und dann kann ich mir vorstellen, so als junger, dynamischer Typ fernab der Heimat, dass man so auf alle möglichen Gedanken kommen könnte, was denn an Potenzial in dieser Situation liegt. Ja, vielleicht kriegt man noch ein paar Vorteile oder was weiß ich nicht. Aber der Josef bleibt auch in dieser Situation lieber er selbst. Er gibt lieber seine physische Freiheit auf, behält seine Integrität, nimmt dadurch Nachteile auf sich, aber er bleibt er selbst, er entscheidet. Das ist, glaube ich, das, was den Josef auszeichnet in dieser Zeit in Ägypten. Dass er Werte hat und dass er ganz bewusst für diese Werte entscheidet. Und er hat kapiert, dass es zwischen dem, was an mich herangetragen wird, auch als Sklave, und dem, wie ich darauf reagiere, die Möglichkeit für Entscheidung gibt. Ich kann das mich entscheiden. Wenn ich das alles so höre und sage, dann muss ich mir eingestehen, das war für mich eine harte Lektion, dass es eigentlich nicht geht, dass ich sage, das Leben geht an mir vorbei. Das ist eine Ausrede. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich gehe am Leben vorbei. Wir Menschen sind selbst für unser Leben verantwortlich. Unsere Entscheidungen führen zu unserem Verhalten. Nicht die Bedingungen machen uns. Wir können auch unsere Gefühle Werten unterordnen. Josef hat das gemacht. Er war sein Vater, er war Gott, treu und hat für sich Nachteile in Kauf genommen. Und wir besitzen die Fähigkeit, Dinge zu gestalten. Auch das hat Josef selbst als Sklave getan. Und wenn wir das tun, wenn wir das entdeckt haben und wenn wir das machen, dann wird unser Einflussbereich wachsen. Er wird sich erweitern. Und dafür ist auch diese Josef-Geschichte so großartig ein Beispiel. Ja. Zum Herrn über das ganze Haus des Potiphar und später aus dem Kerker heraus der zweite Mann in ganz Ägypten und Retter für ja, einen ganzen Erdteil quasi. Ein reaktiver Mensch lässt sich beeinflussen durch die Umstände, von Bedingungen, von der Umwelt, vom Wetter, durch seine Gefühle. Proaktive Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Und dieses Wetter wird durch Werte geleitet. Ich glaube, dass dieses selbstbestimmt und glücklich leben zu können, einen Lernprozess braucht. Ich bin so froh, dass Gott so ein geduldiger Gott ist. Er schenkt uns diese Zeit. Und wir dürfen uns auch diese Zeit nehmen. Gott möchte uns in diesem Prozess begleiten und er zeigt uns, worauf es ankommt. Das ist meine Überzeugung. Aber ich möchte mich auf diesen Prozess einlassen. Ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte sagen, ja Gott, hier bin ich, ich will Leben gestalten, ich gehe voran, ich treffe Entscheidungen, zeig mir, wo ich auf dem Holzweg bin, zeig mir, was dir wichtig ist, aber ich gehe. Wenn ich ins Neue Testament gucke, dann sehe ich in den Bildern, die beschreiben, wie Gott uns liebt, so viel Vertrauen, so viel ja, Wertschätzung zu uns. Das ist für mich immer unglaublich. Ja, da wird davon gesprochen, dass wir, okay, wir sind Jesu Freunde. Wir sind keine Knechte, wir sind seine Freunde. Wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind Botschafter. Das sind doch alles Titel und Bezeichnungen für Leute, die das Leben gestalten, die es in die Hand nehmen, die Verantwortung tragen. Wenn Menschen uns sehen, dann sehen sie Gott. So, dafür ist ein Botschafter doch da, oder? Irgendwo fernab der Heimat gucken Fremdlinge oder die Leute, die da wohnen, Chinesen, gucken ihn an und sehen, ach, das sind die Deutschen. Das prägt ihr Bild über das Land, das er vertritt. Wenn Menschen uns angucken, prägen wir ihr Bild über Gott. Was prägen wir? Sind wir Schäfchen, die hinterherlaufen? Eine Hammelherde? Oder sind wir Leute, die etwas bauen und gestalten? Ich möchte zusammenfassen. Ich habe gesagt, dass es wichtig für uns ist, dass wir anerkennen, dass zwischen Reiz und Reaktion, also zwischen dem, was auf uns einströmt und dem, was wir daraus machen, immer die Möglichkeit gibt, dass wir entscheiden, wie diese Dinge auf uns wirken. Wir selbst bestimmen, ob wir selbstbestimmt leben und damit auch, ob wir glücklich werden. Liegt in unserer Hand. Und ganz wichtig dazu ist auch, dass ich weiß, dass Gott möchte, dass wir so leben und dass er uns ein sinnerfülltes und glückliches Leben wünscht. Das ist sein Weg zu diesem Ziel. Ich weiß, dass dieser Satz eine bittere Pille sein kann und deswegen möchte ich ihn auch gar nicht so sehr euch aufdrücken und sagen, hey, ist doch ganz einfach, Prioritäten setzen und so, entscheide einfach. Ich habe für mich gemerkt, dass es eben nicht so einfach ist, dass es ein Prozess ist, dass es ein Weg ist. Aber ich kann für mich nur sagen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es ist so viel einfacher, die Schuld an unserer misslichen Lage, an meiner misslichen Lage, irgendwo außerhalb zu suchen. Da kann man eh nichts machen. Dann leide ich über. Dann werde ich vielleicht bedauert, und das hat ja auch manchmal Vorteile, bedauert zu werden. Steht ja auch im Mittelpunkt, kriegt ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber dieses Bild, was ich in der Bibel sehe, wie Gott mich sieht, ist ein anderes. Ich bin jemand, der gestaltet. Ich bin jemand, der Vollmacht hat. Ich habe die Möglichkeit zu wählen. Selbst, wenn die manchmal verschwindend gering zu sein scheint. Aber sie ist da. Ich habe erlebt, und ich sehe das beim Josef, wenn ich mich darauf einlasse und diese Chancen nutze, die ich habe, diese Entscheidungsspielräume nutze, dann werden sie sich erweitern. Und es tut sich eine Vielfalt auf. Ich wünsche uns, dass wir entdecken, wie Gott uns sieht. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle da noch bis an unser Lebensende lernen und entdecken dürfen. Ich finde das spannend. Es hört nicht auf, wenn man Lehrer ist oder Dozent. Ja. Ja, genau. Wir sind dabei zu lernen, zu wachsen. Und wir sind auf einer Entdeckungsreise. Das macht Spaß. Weil Gott derjenige ist, der das Gute für uns möchte und der die Fülle und die Vielfalt für uns hat. Ich wünsche uns, dass wir jeden Tag mal so ein Stück weiter da hinein.